guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 31. Juli 2026. Die Themen heute: Es reicht, Sozialabbau stoppen. Ein Rückblick auf die Demonstration am vergangenen Wochenende in Freiburg. Und unzufrieden mit dem Sozialabbau sind auch Freiburger Mitglieder der SPD. Wir haben mit Stadträtin Julia Söhne gesprochen. Nach dem Anschlag auf den CSD sollen nun mit heißer Nadel Gesetzesverschärfungen gestrickt werden. Und die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause. Was war wichtig, was wurde diskutiert? Am letzten Samstag, den 25. Juli, protestierten in Freiburg bis zu 2000 Menschen gegen den Sozialabbau. Die Zahlen, die öffentlich verkündet wurden, unter anderem von der Polizei, waren ganz offenkundig zu gering. Wir hören im Folgenden Ausschnitte aus den Redebeiträgen der Demonstration und Kundgebung, beginnend mit dem Bündnis, es reicht, Sozialabbau stoppen.
Am Sozialstaat zu kürzen und unsere Arbeitsrechte anzugreifen, ist keine Notwendigkeit. Das ist eine politische Entscheidung. Es ist eine politische Entscheidung gegen die Mehrheit und das für die Profite von Überreichen und Konzernen und für ungebremste Aufrüstung. Es ist eine politische Entscheidung gegen uns alle. Und dagegen wehren wir uns heute und darüber hinaus.
Die Rede des Bündnisses richtete sich auch gegen das Ausspielen von Beschäftigten gegen Erwerbslose.
Am Ende des Tages, wenn wir ganz ehrlich sind, liebe Leute, sind jede einzelne von uns, jede einzelne ist nur eine einzige Kündigung vom Arbeitsamt entfernt. Und die einzigen, sage ich euch, die wir uns hier nicht mehr leisten können, das sind Überreiche. Das sind die, die auf ihren Milliarden sitzen, für die wir tagtäglich arbeiten und keinen Cent Steuern dafür zahlen.
Mann. Demonstrierte am Samstag Geschlossenheit. Deshalb gab es auch eine gemeinsame Rede von IG Metall und Verdi.
Zwei Gewerkschaften mit unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Traditionen und manchmal auch unterschiedlichen Blickwinkeln. Aber heute mit einer gemeinsamen Botschaft.
Wenn Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, wenn bei der Rente gekürzt wird, wenn die Zukunft Angst macht, dann stehen wir zusammen. Dann stehen wir auf.
Wenn Krankenhäuser, soziale Einrichtungen, Verwaltungen oder der öffentliche Nahverkehr kaputt gespart werden, dann betrifft das nicht nur die Beschäftigten dort, dann betrifft das unsere ganze Gesellschaft.
Deshalb stehen wir heute hier, gemeinsam gegen Sozialabbau.
Krank zur Arbeit zu gehen beziehungsweise sich krank arbeiten zu müssen, das scheint insgesamt ein Ziel der Merz-Regierung zu sein. was Gesundheit bedeutet und wodurch sie bedroht wird. Darauf ging ein Redebeitrag der Initiative für eine Poliklinik in Freiburg ein.
Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind nicht wütend genug angesichts dessen, was gerade passiert. Wir reden oft über Gesundheitsversorgung, als wäre sie eine Frage von Krankenhäusern, Arztterminen und Medikamente. Aber für uns ist klar, Gesundheit beginnt beim Wohnen, bei der Arbeit, beim Einkommen, bei Bildung, bei sozialer Sicherheit und bei der Frage, ob Menschen ein Leben ohne Existenzangst führen können. Denn wer Armut produziert, produziert Krankheit. Wer Mieten explodieren lässt, produziert Krankheit. Wer Menschen länger arbeiten lässt, produziert Krankheit. Und wer Sozialleistungen kürzt, produziert Krankheit.
Es sprach auch Urs Bürkle von der Genossenschaft für assistierte Selbstbestimmung und Teilhabe Assist.
Ich bin neben dem Vater einer schwerbehinderten Tochter auch Mitglied in einer Pflege- und Assistenzgenossenschaft, die mehrere Wohngruppen für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, zum Teil schweren Behinderungen, begleitet. Als pflegende Eltern haben wir viele Jahre lang rund um die Uhr unsere Kinder betreut und gepflegt. Wir wissen also genau, was dies bedeutet und was hierfür alles erforderlich ist. Da wir aber auch wissen, dass wir diese Pflegetätigkeit nicht ewig leisten können, haben wir uns als Genossenschaft zusammengeschlossen, um die Abnabelung von zu Hause überhaupt möglich zu machen. Umso schmerzhafter ist es aktuell für uns Eltern, täglich damit konfrontiert zu werden, mit was für einer Kaltschnäuzigkeit und Arroganz die auch heute schon nicht ausreichenden Regelungen und Rechte für unsere Kinder mit Handicap noch weiter beschnitten werden sollen.
Nicht nur ein Vater, sondern auch eine alleinerziehende Mutter sprach.
Als ich mich entschieden habe, Mutter zu werden, dachte ich, ich könnte Mutter, Vater, Kind in einer Wohnung spielen. Von einem Haus habe ich gar nicht erst geträumt. Ich lebe mit anderen Müttern in einer Eltern-Kind-Einrichtung. Das Kindergeld und weitere Sozialleistungen gehen ans Amt, was meinen Aufenthalt dort teilweise finanziert. Ich bekomme Geld für Essen, Hygiene und Kleidung. Der Betrag aber wurde seit Jahren schon nicht mehr an die steigenden Preise angepasst. Ein Mensch ist teuer, zwei Menschen ist teurer, ein Mensch, der noch wächst, am teuersten. Wir lassen uns vieles gefallen nach dem Motto, es ist ja auch voll okay, dass Merz in einem schönen Haus am See wohnt und ich in einer kleinen Wohnung, die im Sommer sehr heiß wird. Die rote Linie ist aber schon lange überschritten, denn die Regierung versucht uns gerade, unser letztes Hemd zu nehmen. Wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen. Es geht darum, uns nicht das letzte Hemd vom Leibe reißen zu lassen. Als ich mich entschieden habe, Mutter zu werden, wollte ich auch nebenher arbeiten und studieren. Von wegen faul, Herr Merz. Ich kenne niemanden, der wirklich faul ist. Ich kenne nur Leute, deren Kapazitäten einfach nicht reichen, dem Druck der Gesellschaft standzuhalten und dann auch noch mental stabil zu bleiben. Ich entscheide mich hier und jetzt laut zu sein, für mein Kind, für uns, für alle, die es sich nicht mehr leisten können, zu schweigen. Es fühlt sich vielleicht manchmal an, als wären wir alleine. Aber wir sind die Mehrheit und es wird Zeit, dass die Regierung das auch spürt. Stoppt den Sozialabbau.
Auch die Rede von der RDL-geflüchteten Redaktion Our Voice thematisierte das Problem einer Mutter unter anderem mit einem Kind mit Behinderung.
Meine Kollegin Our ist alleinerziehend. Sie hat zwei Kinder, darunter ein Kind mit Behinderung. Aus diesem Grund arbeitet sie in Teilzeit. Erst nach 5 Jahren behördlicher Auseinandersetzungen erhielt ihre Kinder endlich eine Fortförderung und sowohl bei meinen Kollegen als auch bei ihrem Sohn ist nun ein Funken Hoffnung zu erkennen. Stellen Sie sich nur einmal vor, man würde die verschiedenen Frühförderungsmaßnahmen für dieses Kind einschränken oder ganz streichen. Das ohnehin schon fragile Leben könnte sich in eine Tragödie verwandeln.
Durch viele Reden zog sich die Kritik an der Militarisierung, die mit dem Sparen im Sozialbereich verbunden sei.
Und als wäre das alles nicht genug, fließt das Geld, das an unserem Leben weggekürzt wird, gerade massenhaft in Aufrüstung. Um ganz genau zu sein, soll da fast jeder dritte Euro des Bundeshaushalts sein. Jeder dritte Euro in Panzer, in Flugzeuge, in Waffen. Und seit Jahren wird das Bild eines drohenden Krieges beschworen, um uns das Wettrüsten als notwendig zu verkaufen. Unsere Jugend, deren Zukunft kaputt gespart wird, soll in den Wehrdienst. Wir zahlen für die Panzer, Drohnen und Kampfflugzeuge mit unserer Gesundheit und mit unserer sozialen Sicherheit. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.
Joschka, Intensivpfleger an der Uniklinik und Mitglied der Verdi-Tarifkommission, sprach bei seiner Rede am Samstag erfreulich ehrlich über das derzeitige Kräfteverhältnis und berichtete von der Tarifrunde an der Uniklinik.
Was ich sagen kann ist, wir haben es geschafft, in unserer Belegschaft diese Tarifrunde sehr politisch zu führen. Wir haben den Zusammenhang hergestellt, dass wir eine Tarifrunde in diesen Verhältnissen nicht einfach nur auf den Betrieb begrenzen können, sondern dass wir die Solidarität aus der Stadtgesellschaft brauchen, weil ihr seid auch auf unsere Arbeit angewiesen, wenn es uns braucht, wenn es euch schlecht geht. Und am Ende rausgekommen ist im Portemonnaie nicht viel, das kann ich euch sagen. Das Ergebnis dieser Tarifrunde, einer harten Tarifrunde mit 6 Warnstreiktagen, ist, dass wir am Ende der Laufzeit des Tarifvertrages wahrscheinlich Reallohnverluste haben werden. Trotzdem haben wir das angenommen. Warum? Weil wir wussten, dass wir bei uns an der Uniklinik noch nicht die Kraft haben, es durchzusetzen gegen diese politische Stimmung im Land. Und deswegen stehe ich auch hier, weil ich glaube, wir müssen diese politische Stimmung in dem Land, die müssen wir umkehren. Johannes Fechner hat damals, als er in unserer Streikversammlung gewesen ist, gesagt, wenn ich nicht zustimme, dann zerbricht die Regierung und dann kommt die AfD ran. Das Einzige, was ihm als Ausrede eingefallen ist, war das Drohgespenst der AfD. Aber wir müssen doch die Stimmung hier in diesem Land so ändern, dass wir das Drohgespenst sind, dass wir es schaffen, die Politik vor uns herzutreiben.
Auf das Thema AfD ging auch die Rede des Bündnisses Sozialabbau stoppen ein.
Und liebe Leute, das alles passiert in einer Zeit, in der das Nachkriegsdeutschland so nah am Abgrund des Faschismus steht wie zuvor noch nie. Die Sozialkürzungen werden dabei wie zusätzliches Wasser auf den Mühlen der AfD sein, die jetzt schon bundesweit stärkste Kraft geworden ist. Armutsreformen sind eben auch immer zersetzend für Demokratie. Und auch dafür sind CDU und SPD verantwortlich. Schon in den 1930er Jahren waren die Vorgänger der gleichen Parteien die Wegbereiter des Faschismus. Und wir sehen auch heute in den USA, wo es hinführt. Und das, liebe Leute, steht uns auch in Deutschland bevor. Und dagegen müssen wir uns wehren. Wir alle zusammen gegen den Faschismus.
Gegen Ende der sehr langen Kundgebung, vor dem Losgehen, gab es dann noch einmal kämpferische Worte in Richtung Merz-Regierung.
Wir ziehen richtig, richtig laut durch die Innenstadt. Wir wollen Friedrich Merz richtig einheizen. Führt euch nochmal vor Augen, dass er wahrscheinlich gerade in seinem Privatjet sitzt, während wir hier schwitzen. Wir wollen ihm richtig einheizen, dass die Regierung uns wirklich hört, dass sie uns nicht mehr ignorieren können.
Und dann zog eine große, auch recht laute Demo durch die Innenstadt. Etwas merkwürdig war, dass es zum Beispiel am Bertholdsbrunnen keine Zwischenkundgebung gegeben hat. Dort, wo man in Freiburg viele Leute erreicht, hätte man durchaus noch einmal eine Zwischenkundgebung machen können. Vielleicht wäre das von der Demo-Organisation her besser gewesen als eine sehr, sehr lange Kundgebung. am Anfang, wo dann auch doch einige Menschen schon nach der Kundgebung gegangen sind. Soweit zur großen Demo gegen den Sozialabbau nochmal als Rückblick zum vergangenen Samstag.
Right now we'd like to do a little thing. Let's get it on.
E come è capitato anche la settimana scorsa, dico una cosa, poi ne faccio un'altra, preparo una cosa, ne penso un'altra, poi vabbè, insomma, storie lunghe, comunque non erano i Tomorrow, ma questi erano gli Apple, il pezzo che pensavo di mettere dopo, invece l'ho messo prima. Loro primo e unico album in Apple Day, Page One Records, gruppo di Cardiff, Galles, questo era Dr. Rock. E la doppietta la facciamo adesso a distanza, dopo gli Apple. Eccoci di nuovo con i Tomorrow, Parlophone Records, London 1968. Questa è My White Bicycle. Buon ascolto stavolta veramente.
Wir haben es gerade gehört, der Sozialabbau ist in vollem Gang. Und wer trägt das auf Bundesebene alles mit? Die SPD. Den Freiburger Stadträtinnen und auch dem Sozialbürgermeister von der SPD scheint es nun aber zu reichen. In einem Brandbrief haben sie sich an die Bundesparteiführung gewandt und erklärt, dass sie die Politik der SPD im Bund gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern kaum noch glaubwürdig vertreten können. Über diese Kritik haben wir mit Julia Söhne, Fraktionsvorsitzende der SPD im Freiburger Gemeinderat, gesprochen.
Was hat euch denn nun dazu gebracht, diesen Brief zu schreiben?
Ja gut, die Aufzählung, die Sie gerade gemacht haben, die hat uns auch immer wieder betroffen gemacht. Wir sitzen montags immer zusammen in der Fraktion und diskutieren natürlich auch über aktuelle Politik und bekommen natürlich vor allem Rückmeldungen aus der Bürgerschaft. Wir hören Sorgen, wir hören Ärger, wir hören Enttäuschung. Und ja, können da eigentlich nur noch wenig entgegensetzen und merken einfach, dass wir die SPD-Politik, die im Bund gerade gemacht wird, eigentlich gar nicht mehr mit Überzeugung vertreten können. Und dass wir eigentlich die Entscheidungen, die dort gemacht werden, auch langsam nicht mehr erklären können, weil wir deren Auswirkungen halt hier vor Ort ganz klar spüren. Und deshalb haben wir uns jetzt dazu entschieden, einen Brief zu schreiben, in der Hoffnung, in die Diskussion zu kommen und einfach die kommunale Perspektive auch nachvollziehbarer zu machen.
Welche konkreten Punkte ärgern euch am meisten, die die SPD in der Bundesregierung mitgetragen hat oder mitträgt?
Verschiedene, aber um zwei Beispiele zu nennen, ist es zum Beispiel jetzt die geplante Reform des Wohngelds. Das ist besonders schmerzlich, weil die auch noch aus dem SPD-geführten Bundesministerium kommt. Für uns ist es erstmal nachvollziehbar, dass man den Bundeshaushalt entlasten macht und dass es auch Konsolidierung geben muss. Der Weg ist für uns aber wieder mal der falsche. Es sind einfach Leistungskürzungen, die natürlich wieder diejenigen treffen, die einfach eh schon niedrige Einkommen haben und die eh schon es schwer haben, gerade zu überleben. Und letztlich werden einfach nur Menschen aus dem Wohngeld mit der neuen Reform jetzt in andere Sozialleistungssysteme verdrängt, verschoben. Das führt auch zu bürokratischem Aufwand. Wir haben gerade in Freiburg unsere Wohngeldstelle einigermaßen auf Kurs gebracht und sehen uns jetzt mit den Änderungen wieder konfrontiert, dass es da wieder viele Zeiten braucht und die Anträge einfach wieder länger brauchen werden. Und das ist einfach wieder nicht nur bürokratisch, sondern auch sozial einfach total belastend. Und es ist einfach auch wieder deutlich, dass die kommunale Perspektive überhaupt nicht eingebunden oder nicht verstanden wurde. Der Deutsche Städtetag hat ja auch eindrucksvoll immer wieder jetzt dargelegt, dass sie da nur noch wenig Verständnis dafür haben, was für Reformen da von Bundesebene aus gefertigt wurden. Das mal als ein Beispiel. Ja.
Was wäre noch ein Beispiel?
Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Bezahlkarte für Geflüchtete. Wir haben uns als Freiburg ja probiert, dagegen zu wehren und haben auch schon als SPDlerin intern probiert, bevor es überhaupt beschlossen wurde, dagegen anzukämpfen, weil es einfach ja völlig jeglichen Integrationsbemühungen zuwider ist und auch einfach ja letztlich sozialpolitisch überhaupt nicht unseren Grundwerten und Verständnis eben von einer guten Integrationspolitik entspricht. Und auch das führt wieder zu bürokratischem Aufwand, der bei der Kommune hängen bleibt, zu finanziellen Belastungen etc. Und wenn man diese einzelnen Beispiele nimmt, auch jetzt die Krankenhausreform etc., man merkt einfach, es wird immer da gekürzt bei Menschen, die eh schon wenig haben, anstatt einfach mal über eine gerechte Steuerpolitik richtig zu diskutieren, die endlich Vermögen und Einkommen besser besteuert und wir da Gegenfinanzierung bekommen für den, die Tatsache erkenne ich an, für den jetzt gerade schwierigen Bundeshaushalt, aber es wird eben an den falschen Stellen gespart und ja, das bekommen wir hier in Freiburg, die Bürgerinnen und Bürger zu spüren, aber eben auch die Kommunen, die immer mehr einfach an ihr Limit kommen.
Heißt, ihr seid unzufrieden damit, dass nicht mehr über eine Vermögensteuer geredet wird, über einen höheren Spitzensteuersatz etc.?
Ja, man fragt sich so ein bisschen halt, was die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Regierung einfach eigentlich tun. Also ich war bekanntlich zweimal gegen die Große Koalition und habe leider verloren und muss das auch anerkennen. Es waren beides mal auch Mitgliederentscheide. Und ich verstehe auch, dass eine Regierung mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz nicht einfach ist und dass es auch Kompromisse braucht in der Politik und auch auf Bundesebene. Das ist mir völlig klar. Also ich bin auch nicht erst seit gestern in der Politik, aber ich vermisse einfach Debatten und ein Starkmachen für sozialdemokratische Werte. Und zu denen gehört eben eine gerechte Gegenfinanzierung und zu der gehört einfach eine Umverteilung, die diskutiert werden muss, anstatt dass man eben immer bei denjenigen kürzt, die eh schon ganz unten in der gesellschaftlichen Kette stehen. Und das ist für mich schon schwer nachvollziehbar, warum diese Diskussion nicht mal geführt wird, zumindest nach außen hin. Und diese sozialdemokratische Markenkern, den es aus meiner Sicht braucht, dass der einfach überhaupt nicht erkennbar ist.
Aus unserer Sicht sind inzwischen mehrere rote Linien überschritten worden. Schreibt ihr, welche rote Linien wurden überschritten?
Ja, eben die, die ich gerade angesprochen habe, die vielen verschiedenen Reformen, sei es jetzt Wohngeld, Bürgergeld. Das nächste, was jetzt ja geplant ist, ist, dass der Unterhaltsvorschuss nicht mehr bezahlt werden soll. Auch aus meiner Sicht völlig unverständlich. Also Alleinerziehende ist jetzt wirklich dann auch wieder die letzte Gruppe, bei der man sparen und kürzen sollte. Also es sind verschiedene Vorschläge, aber auch, dass wir überhaupt nicht mehr darüber diskutieren, wie wir zum Beispiel unser Krankensystem, unser Gesundheitssystem besser finanzieren können. Also es wird einfach immer nur gekürzt, anstatt eben wirklich über gerechte Finanzierungsmodelle nachzudenken, die einfach auf Umverteilung setzen. Und das ist einfach für uns zunehmend, wir wissen auch nicht so richtig weiter. Und am Ende steht über allem drüber, dass einfach Kommunen im Gesamten immer mehr Aufgaben bekommen, teilweise ja auch richtige, Recht auf Ganztag etc. Aber die Finanzierung einfach fehlt und uns die Handlungsspielräume ausgehen. Und wir merken das jetzt auch hier im kommunalen Doppelhaushalt, der jetzt ansteht, dass wir eigentlich als Gemeinderäte für dann auch soziale Themen, ne, für Quartiersarbeit, für Schwimmbäder etc. eigentlich kein Geld mehr zur Verfügung haben, weil die Pflichtaufgaben uns einfach die Luft abschnüren.
Wenn rote Linien überschritten wurden, muss es da nicht mehr sein als ein offener Brief? Hätte es beim Überschreiten der roten Linie dann nicht schon den Parteiaustritt gebraucht?
Ich glaube, wir alle sind in der SPD, weil wir der Überzeugung sind, dass es diese sozialdemokratischen Werte eigentlich braucht. Und ich darf schon auch sagen, dass es für mich eine Verpflichtung ist, aus der Tradition heraus, aus der die SPD kommt, seit der Gründung, wie sie gegen Nazis aufgestanden ist damals, ist es für mich eine Partei mit einer großen Tradition, die eigentlich immer gezeigt hat, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stand, und dem fühle ich mich auch weiter verpflichtet. Und ich bin nun mal Mitglied und jetzt auch mit einem Mandat ausgestattet, um nicht einfach zu sagen, ach wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt mal und das Handtuch zu werfen, sondern wir müssen in der Diskussion gehen und der Verantwortung irgendwie auch gerecht werden. Und es gibt viele, wie soll ich sagen, aufrichtige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten unserer Partei. Und ich fühle mich auch hier in Freiburg sehr wohl unter diesen. Und irgendwie, finde ich, haben wir auch eine Verantwortung, da laut zu werden und für Veränderungen zu kämpfen.
Heißt auch nach all den Jahren, auch nach den Asylrechtsverschärfungen, die mitgetragen wurden, jetzt Hartz IV, jetzt Bürgergeldreform, würdet ihr trotzdem sagen, man kann auch im Jahr 2026 noch SPD-Mitglied sein?
Naja, ich verliere einfach den Glauben nicht an eine linke Politik, und dazu braucht es neben den Linken und den Grünen, die ja auch immer wieder sehr schwierige sozialpolitische Maßnahmen beschließen, aus meiner Sicht oftmals fast auch noch schlimmer, braucht es einfach linke Mehrheiten in der Regierung, in Kommunen, in Ländern und im Bund. Und da glaube ich, braucht es die SPD genauso wie die anderen beiden Parteien. Und da bringt es, glaube ich, nichts, wenn wir jetzt alle das Handtuch werfen und uns in der Versenkung vergraben, sondern ich glaube, das ist schon wichtig, und wir müssen der Verantwortung gerecht werden, eben unsere Partei besser zu machen.
Jetzt gibt es ja immer wieder das Argumentationsmuster, die SPD müsse im Bund einiges mittragen, weil sie die Koalition mit der CDU nicht platzen lassen kann, weil es sonst Neuwahlen gäbe mit einer dann noch viel stärkeren AfD. Was sagen Sie zu dieser Argumentation?
Ja, das war ja auch die Argumentation für die Teilnahme an der Koalition. Ich kann das jetzt in Punkten auch nachvollziehen. Ich meine, das Mitgliedervotum war schon überwältigend, und auch die Umfragen damals innerhalb der Bürgerschaft. Es sind nun mal auch damals die beiden Parteien gewesen, die beide am stärksten waren. Aber es ist einfach so, dass es für mich jetzt wenig überraschend ist, dass ein Regieren mit einem Kanzler Friedrich Merz, der wirklich einen Wertekompass hat, den ich an keinen Punkten teile, dass das Regieren dort schwierig wird. Und ich bin es ehrlich gesagt auch langsam satt, dass von der Bundesebene und auf Parteitagen immer gesagt wird, naja, wir machen ja gute Politik und wir verhindern Schlimmeres, wir müssen es halt nur besser erklären. Und dass das Problem ist, aus meiner Sicht ist schon auch nicht das Erklären das Problem, sondern die Politik an sich. Und wir tragen sie mit und forcieren sie sogar manchmal, wie zum Beispiel jetzt mit der geplanten Wohngeldreform, die ja aus dem eigenen Laden kommt. Und es ist schon schwierig, und ich weiß, ich lebe auch nicht irgendwie hinterm Mond, dass eben, wie gesagt, auch Bundespolitik Kompromisse braucht und wir nicht eins zu eins unser Parteiprogramm und unser Wahlprogramm, wie wir es beschlossen haben, umsetzen können. Allein es fehlt mir eben der Glaube daran, dass es überhaupt diskutiert wird. Und wie gesagt, im Gegenteil, es sind ja auch immer wieder SPD-Ministerien, die Vorschläge machen, bei denen ich einfach nur noch den Kopf schütteln kann.
Was erwartet ihr jetzt für Reaktionen der SPD-Bundesparteiführung auf euren offenen Brief?
Ja, wir sind ja nicht die Einzigen, die jetzt gerade aufstehen. Es gab gerade auch einen Brief von der SPD in Bielefeld, die ein bisschen in einem anderen Duktus, da ging es dann auch viel um letztlich Parteiämter und die beiden Führungspositionen an sich. Und wir hoffen jetzt erstmal auf einen Widerhall in der Öffentlichkeit, in der Bürgerschaft, um einfach auch deutlich zu machen, der SPD-Führung, dass da Diskussionen stattfinden und dass es nicht einfach so hingenommen wird. Ich erlebe schon unter den SPD-Genossinnen und Genossen, wir hatten erst letzten Freitag eine Mitgliederversammlung, so eine gewisse Müdigkeit, Lethargie, würde ich es fast sagen, dass man einfach die Sachen hinnimmt, und da jetzt irgendwie laut zu werden und Bündnisse zu schmieden und nach Mehrheiten auch zu suchen, die sich dann auch in Parteitagsbeschlüssen, auch letztlich in Personalentscheidungen widerspiegeln, ist jetzt, glaube ich, schon wichtig. Und da kann das ein Anfang sein, indem wir uns zu Wort melden und dann hoffentlich auch Gehör finden. Und ja, ich bin gespannt auf die Antworten und hätte am liebsten natürlich eine Einladung nach Berlin zum Ausdiskutieren am Tisch. Ja.
Abschließend, gibt es Punkte, wo Sie sagen würden, wenn die erreicht werden, wenn es so weitergeht, dann trete ich aus der SPD?
Oh, ich frage mich das fast wöchentlich, ehrlich gesagt, seit einiger Zeit. Aber ich möchte einfach nochmal sagen, ich bin nicht der Typ dafür, das Handtuch zu werfen. Und ich glaube schon daran, dass es eine SPD braucht, eine andere SPD. Und für die möchte ich stehen und mich stark machen und da irgendwie auch meiner Verantwortung als Mandatsträgerin gerecht werden. Ich bin immerhin auch dreimal von der Freiburger Bürgerschaft mit dem Namen dieser Partei gewählt worden. Und da knüpfen sich ja irgendwie auch bestimmte Erwartungen und Hoffnungen an. Und das ist irgendwie meine Aufgabe, daran zu werden. Aber ja, natürlich, wir haben die Punkte aufgezählt und sind auf Antworten gespannt. Und wenn es da weiter nur noch ausgewichen wird und in diesem Sinne weitergeht, die Kürzung bis acht Tage, Stunde etc., also wenn es dann auch um die Arbeitnehmerinnenrechte geht, muss ich mir schon irgendwann überlegen, ob das doch meine Heimat sein kann. Ja.
Das sagt Julia Söhne, die Fraktionsvorsitzende der SPD im Freiburger Gemeinderat. Die SPD-GemeinderätInnen und auch Sozialbürgermeister Meder von der SPD haben einen Brandbrief an die Bundesparteiführung geschrieben, in dem sie erklären, dass sie die Politik der SPD im Bund gegenüber den BürgerInnen und Bürgern hier auch in Freiburg kaum noch glaubwürdig vertreten könnten. Insbesondere gibt es Kritik an der Sozialpolitik der SPD.
Shines no light upon my face. Through the darkness we still see my white bicycle and me. My white bicycle. My white bicycle. Policeman shouts but I don't see it.
Nach dem islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin wollen nun Dobrindt und Co. rasch schärfere Gesetze. Ob sie wirklich helfen würden, kann man füglich bezweifeln. Aber darum geht es, böse gesagt, auch gar nicht. Ein Kommentar.
Nach dem tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD ist wieder viel von schärferen Gesetzen die Rede. Präventivhaft, elektronische Fußfessel, Änderung des Jugendstrafrechts. Wer bietet mehr? Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU ist jedenfalls ganz vorne mit dabei. Auf den ersten Blick hätte ein schärferes juristisches Arsenal in diesem Fall tatsächlich geholfen. Der 21-jährige mutmaßliche Attentäter Abdul Batul hatte zweimal versucht, sich der Terrorgruppe Islamischer Staat, abgekürzt IS, im Ausland anzuschließen. Die libanesischen Behörden inhaftierten ihn deshalb und schickten ihn nach Deutschland zurück. Das deutsche Gericht wendete Jugendstrafrecht an und verurteilte ihn zu einem Jahr und 10 Monaten, setzte die Strafe aber zur Vorbewährung aus, wogegen die Staatsanwaltschaft Einspruch einlegte. Da Abdul Batul über 17 Jahre alt war, war die Anwendung von Jugendstrafrecht keineswegs zwingend. Das Gericht konnte das aber mit Hinblick auf eine angenommene noch mangelnde Reife des Täters tun. Mit dem milderen Jugendstrafrecht soll einem jungen, für noch unreif befundenen Täter nicht der Weg ins Leben mit einer hohen Strafe belastet werden. Mangelnde Reife könnte aber auch ein Merkmal sein, das für junge Männer, die Morde im Namen des IS begehen, typisch ist. Hätte Abdul Batul, wie es die Staatsanwaltschaft wollte, in Haft gesessen, dann hätte er den Anschlag auf den CSD natürlich nicht begangen. Aber einige Zeit danach wäre er ja wieder freigekommen und wäre wahrscheinlich nicht weniger motiviert gewesen. Und genau da liegt bei allen Rufen nach schärferen Gesetzen das Problem. Ihnen ist anzusehen, dass Sie die Gefahr nicht bannen können. Will man sogenannte Gefährder auf viele Jahre in Präventivhaft nehmen, obwohl sie keine Straftat begangen oder konkret vorbereitet haben? Oder sollen sie regelmäßig in den Bau wandern? Wenn es im weiteren Umkreis eine CSD-Parade, ein Stadtfest, eine Gewerkschaftsdemonstration oder einen Weihnachtsmarkt gibt? Eine elektronische Fußfessel wäre eine weniger harte, wenngleich auch diskriminierende Maßnahme. Aber diskriminierende Maßnahmen erzeugen auch Trotz bei den Betroffenen und Sympathie mit den Betroffenen in ihrem Umfeld. Und natürlich würde sich ein potenzieller Täter überlegen, wie er seine Tat trotzdem ausführen kann. Schließlich waren viele IS-Attentäter vorher den Behörden nicht bekannt. In diesem Falle wirken die vorgeschlagenen Maßnahmen überhaupt nicht. Solch praktischen Erwägungen zählen aber nicht, wenn man mit heißer Nadel Gesetze strickt, um bei den anstehenden Landtagswahlen im Osten etwas vorweisen zu können. Dabei hat sich die AfD mit Kommentaren zum konkreten Fall des Anschlages auf den CSD bisher eher zurückgehalten, vermutlich weil sie es nicht über sich bringt, Sympathie mit den Opfern, wenn auch nur indirekt, zu zeigen. Die Weltbilder von Islamisten und deutschen Rechten haben da und nicht nur da durchaus eine Schnittmenge. Um mal wieder den harten Staat zu demonstrieren, soll nun nach Meinung von Dobrindt und Co., ganz gleich, ob es wirklich hilft, Grundrechte geschleift werden. Insbesondere, wenn es bei der Präventivhaft bundesweit Ausweitungen gibt. Unter der Bezeichnung Präventivgewahrsam. Unter Bindungsgewahrsam gibt es das auch schon. In Bayern hat man besonders gegen Klimaaktivistinnen das auch eingesetzt. Und da sieht man, die Einschränkung von Grundrechten trifft am Ende nicht nur wirkliche oder mutmaßliche IS-Anhänger. Es steht außer Frage, dass der islamistische Terror ein ernstes Problem ist und sehr wahrscheinlich wird es in den nächsten Jahren weitere schwere Anschläge von fanatisierten jungen Männern geben. Die Szene existiert ja weiter. Mehr Prävention und Aufklärung im Vorfeld könnten die Gefahr reduzieren, sind aber nichts, was man laut in Landtagswahlkämpfen schwingen kann. Wenn sich nach einer Anhörung von Expertinnen ein Konsens herausbildet, kann man auch eine Ausweitung des Gebrauches von Fußfesseln erwägen. Praxistaugliche Gesetze wachsen nicht einfach in Wahlkampfzeiten in den Taschen von Innenministern. Zum Schluss sei auch noch erwähnt, dass die deutsche Regierung mit Islamisten, die kaum anders sind als der Islamische Staat, nämlich den Taliban, gerne kungelt, wenn es um Abschiebungen geht. Obwohl Deutschland offiziell keine diplomatischen Beziehungen mit der Taliban-Regierung in Afghanistan unterhält, sitzen mittlerweile Taliban in der afghanischen Botschaft in Berlin und im Generalkonsulat in Bonn. Exilafghaninnen graust es da nicht ohne guten Grund. Dazu kommt der pauschale Widerruf von Aufnahmezusagen für Flüchtlinge aus Afghanistan, die jahrelang in Pakistan auf das versprochene Visum gewartet hatten. Diese Regierung ist bei der Verurteilung islamistischen Terrors scheinheilig. Nichtsdestotrotz muss gegen diesen Terror etwas unternommen werden. Die Frage ist nur, was und wie.
Am Dienstag fand die letzte Gemeinderatssitzung des Freiburger Gemeinderats vor der Sommerpause statt. Michael war für RDL da und berichtet.
Was waren die Themen vor der Sommerpause oder vielleicht auch die Frage, was hätte deiner Ansicht nach diskutiert werden müssen, was keine Beachtung gefunden hat?
Ja, es gibt ja immer viele Themen, die nur als Informationsvorlage kommen, aber doch ausgiebig diskutiert werden, zum Beispiel der Finanzbericht. Aber bestimmte Themen werden dann wieder nicht diskutiert, zum Beispiel die Hauptsatzung der Stadt Freiburg, wo die Wertgrenzen jetzt kräftig hochgesetzt worden sind und die eigenverantwortliche Entscheidung auch des Bürgermeisteramtes damit ebenfalls hochgesetzt werden und nur der Kontrolle eines meist nicht öffentlich tagenden beschließenden Ausschusses dann stehen. Also das ist zum Beispiel so ein Thema, wo das, was dann irgendwann dann immer diskutiert wird und gesagt wird, dass da zu wenig Transparenz ist, dann ganz selbstständig vom Gemeinderat auf Vorschlag des Bürgermeisteramtes dann doch behindert wird. Also zum Beispiel diese Neufassung ist mit 43-0 durchgegangen und damit...
Vielleicht müssen wir das ganz klein bisschen erklären. Die Änderungen, die es gab mit der Hauptsatzung, das heißt, jetzt, dass das Bürgermeisteramt mehr Dinge auch über mehr Finanzmittel selber entscheiden kann in Zukunft
teilweise.
Nicht weniger den Gemeinderat mit einbeziehen muss.
Das Gemeinderatsplenum zumindest nicht mit einbeziehen muss. Dass der Haupt- und Finanzausschuss davon in Kenntnis gesetzt werden muss oder andere beschließende Ausschüsse, wenn außer- oder überplanmäßige Ausgaben stattfinden. Aber im Prinzip kann auch im Notfall der Oberbürgermeister bzw. das Bürgermeisteramt selbst bis zur Wertgrenze von 2 Millionen Investitionsentscheidungen oder sonstige Verpflichtungen und sowas aufschließen. Wir haben so ein Beispiel gehabt, wo wir jetzt mehrfach so Beschlüsse gehabt haben. Zum Beispiel die Frage des Abschluss langfristiger Verträge mit der Neubeauftragung, die eigentlich der Gemeinderat nur noch informatorisch zur Kenntnis genommen hat und abgenickt hat hinterher.
Also Verträge zum Beispiel mit der Badenova.
Zum Beispiel, ja. Also das sind so verschiedenste Verträge, das ist auch mit der ASF, also die Neubetreuung des Gesellschafters etc. Da wird dann nachher noch drüber beschlossen, was der Oberbürgermeister vielleicht in der Hauptversammlung macht, aber der Vertrag ist geschlossen und im Prinzip ist die Verpflichtung schon eingegangen an diesen Punkten. Und das ist so ein Moment der Oligarchisierung, selbst in Selbstverwaltungsanlagen Angelegenheiten, würde ich sagen, die eigentlich nicht sehr erfreulich sind und wo der Gemeinderat sich selbst in seinen Entscheidungsfindungen amputiert. Das gilt auch für zum Beispiel Baubeschlüsse. Da haben wir das ja auch ganz krasses gehabt bei diesem Bauturbe-Beschluss, dass im Innenbereich da die Bauverwaltung selbst angeblich aus Schnelligkeitsgründen das selbst entscheiden kann. Und dann wird das in nicht öffentlicher Sitzung dann zur Kenntnis gebracht und so weiter. Also diese Tendenz nimmt eigentlich zu, kann man sagen. Also die Hauptsatzung war so ein Beschluss oder auch noch ein anderer Beschluss. Jetzt muss man gerade mal gucken. Nee, das ist ja reingegangen, die Richtlinien. Aber zum Beispiel auch sowas wie da wird unterrichtet der Gemeinderat über die wesentlichen Inhalte der Prüfungsberichte der Gemeindeprüfungsanstalt zu der Finanzprüfung. Wird nicht diskutiert das sind so Sachen immer nur informiert. Also das heißt, auch diese, also wenn da auch Anregungen drin sind, dass das gar nicht im Prinzip ernsthaft dann in eine Beschlussfassung auch überführt wird.
Stichwort Finanzen, es gab auch einen Finanzbericht, vielleicht auch an den Diskussionen oder Gesprächen ableitbar. Schlägt denn das allgemeine Sparen auf Bundesebene mittlerweile auch in Freiburg durch? Angrenzende Kommunen haben ja teilweise schon Haushaltssperren.
Könnten wir das noch ein bisschen zurückstellen? Ich würde ganz gerne, eine Hauptsache waren es Kulturthemen, die da gewesen sind. Und zu denen würde ich noch ein paar Worte doch verlieren. Auf unserer Webseite gibt es auch über die Finanzdebatte im Übrigen einen Bericht.
Eine ganz kurze Antwort zu Finanz?
Ja, es schlägt nur bedingt durch. Es gibt Herausforderungen, die da drin sind, aber tatsächlich sind eher die Herausforderungen auch selbst mitproduziert, wenn man sich überlegt, dass im Jahre 2025, was die Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer angeht, zum Beispiel ein Forderungsverzicht ausgesprochen worden ist in einem Streitverhältnis mit einem gewerbepflichtigen Unternehmen, was dann natürlich die Einnahmen reduziert hat. Und wenn jetzt im Jahre 26 die Einnahmen auf diesem Level geblieben sind, sagt die Finanzbürgermeisterin, das sei eigentlich noch im Verhältnis zu anderen sehr gut. Aber trotz alledem finden solche Entscheidungen schon statt. Wie gesagt, immer wieder nicht transparent. Wir haben danach gefragt, haben keine genaue Antwort bekommen, wie viel dann jetzt dieser Forderungsverzicht im Jahre 2025 in der Abschreibung ausgemacht hat. Haben wir keine genaue Auskunft gegeben, bekommen von der Verwaltung. Und da sieht man dann auch, dass in diesen Hinterzimmern doch eine ganze Masse von Entscheidungen getroffen werden, die sind. Und was bemerkenswert in der Finanzdebatte gewesen ist, dass zum Beispiel die SFA-Fraktion durch die Co-Vorsitzende Lina Wiemer-Schalwitz ein Angebot gemacht hat in Richtung Verwaltung zu sagen, ja, wir müssten mehr Gewerbeflächen entwickeln. Damit wir zu einer Stabilisierung des Gewerbesteueraufkommens kommen.
Bisher sieht das Gewerbesteueraufkommen aber in Freiburg noch besser aus als in anderen Kommunen. Du hast es angesprochen, wichtig.
Kann man vielleicht auch immer sagen, damit unsere Hörer das auch noch wissen, das sind Gewinnsteuern. Also die Gewerbesteuern sind reine Gewinnsteuern. Also wenn ein Unternehmen runtergeht und wenn das Niveau gleich bleibt, dann ist im Prinzip, der Gewinn hat sich nicht gesteigert und ja.
Du hast es gesagt, wichtig waren noch in der Sitzung Kulturthemen. Mhm. Wir hatten es ja auch schon vor längerer Zeit durchaus berichtet darüber. Ein sehr strittiger Punkt war die Änderung der Kulturförderung in Freiburg. Auch die klare Ansage, dass es schwerer wird für neue Initiativen, da überhaupt an Kulturförderung zu kommen. Etc. Es gab von der Kulturliste die Kritik, dass es offenbar eine Deckelung der Ausgaben geben soll. Was wurde dort jetzt beschlossen, diskutiert?
Das war in der Form von der Neufassung der Richtlinien zur Kurförderung. Die sollen in eine sogenannte Basisförderung überführt werden und in den Richtlinien zur institutionellen Förderung von Kultureinrichtungen, wo die Untergrenze überschritten sein muss, dass mindestens 30.000 Euro als ständiger Zuschuss gegeben werden und wo es dann auf zumindest zwei Jahresverträge drauf hinaus läuft, dass einmalig das beschlossen wird. Bei der Kurförderung soll ein Ausschuss eingerichtet werden. Und da ist, finde ich, wiederum interessant, dass die vier großen Fraktionen, also die Grünen, die SPD, die SWA und die CDU im Prinzip diesen Fachausschuss, der das vorberät und die Entscheidung darüber, über diese 2 Jahre Basisförderung, und es war auch erörtert 4, da gab es einen Antrag von Freiburg for You, der nur von, glaube ich, SWA unterstützt wurde, wenn ich das richtig jetzt erinnert habe, dass da das erweitert wird, auch der Gemeinderatsanteil auf 6 Sitze. Und das wurde abgelehnt. Und das ist auch wieder so ein Prozess der Oligarchisierung innerhalb des Gemeinderates selbst, der im Prinzip natürlich verkauft wird als, ja, die Fachkompetenz wird entscheidet jetzt darüber, wer die Förderung bekommt.
Obwohl teilweise kleinere Fraktionen auch gerade im Kulturbereich Kontakt haben zu verschiedenen Kultureinrichtungen und da vielleicht auch Fachkompetenz hätten.
Mhm. Genau. Gut, SWA ist dann in der Endabstimmung im Unterschied zu anderen bei ihrer Position gewesen, dass sie diese Form dieser 4 Säulen nicht so mitträgt, hat sich aber nicht gegengestellt, sondern sich das ausgedrückt durch eine Enthaltungsentscheidung. Das ist im Wesentlichen eine Entscheidung, die Grüne, SPD und CDU getroffen haben und die auch die Mehrheit dann in diesen Fällen haben können.
Ja, ein Thema jenseits der Kultur war, du hattest da auch schon berichtet, dass das Ganter-Areal.
Oh ja, genau, da habe ich viel drüber berichtet, aber mir war es nochmal wichtig, der Punkt, den ich eigentlich überhaupt runterbringen wollte, war eigentlich die Frage, dass zum Jahresende ja der freie Eintritt in das NS-Doku-Zentrum beendet wird, und die Verwaltung hat vorgeschlagen, dass dann der normale Preis, der auch sonst erhoben wird, 5 Euro für Erwachsene, 3 für ermäßigter Preis, dass der dann erhoben werden soll, wie er auch sonst in den Museen erhoben wird. Bis zu 27 Jahren ist freier Eintritt. So, das ist mal der eine Punkt da drin. Jetzt haben die Fraktionen, das war jetzt erstmal eine Stadt für alle, und dann haben sich aber auch andere angeschlossen, haben gesagt, okay, wir würden dann auf jeden Fall vorschlagen, dass an 9 Gedenktagen auch der Eintritt weiterhin frei sein soll. Das heißt, der 27. Januar, der internationale Holocaust-Gedenktag, der 22. Februar, Gedenken an die Ermordung der Geschwister Scholl und Widerstandskämpfer im und gegen den NS-Staat, am 9. April, Gedenken an die Ermordung Georg Elsners, am 8. Mai, Tag der Befreiung vom Faschismus, und 20. Juli, Erinnerung an das Stauffenberg-Attentat als Widerstand gegen den NS-Staat, dann der europäische Holocaust-Gedenktag am 2. August, am 1. September, Gedenktag zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, und der 9. November, Gedenken an die Opfer der Reichspogrom. Nach dieser Antrag hat erstaunlicherweise dann doch eine wahnsinnig breite Mehrheit, also CDU war auch mit dabei, FDP war mit dabei, selbst der Freiburg Lebenswert Einzelstadtrat haben das alles unterstützt, sodass diese Befreiung entgegen dem Vorschlag der Verwaltung dann auch in die neue Tarifordnung oder in Eintrittsordnung, Preisordnung aufgenommen worden ist ab dem 1.1.27. Das war mir wichtig.
Heißt, das NS-Doku-Zentrum kostet ab nächsten Jahr Eintritt 5 Euro, 3 Euro ermäßigt, zum Beispiel für InhaberInnen des Freiburg-Passes, wo es relativ viele Berechtigte gibt, auch wenn die allermeisten nicht diesen Pass dann haben. Ja. Und bis 27 Jahre ist das der Eintritt weiterhin frei. Und es wurde jetzt durchgesetzt von Eine Stadt für alle, dass an verschiedenen Gedenktagen auch der Eintritt frei bleibt.
Mit einer breiten Unterstützung von vielen Fraktionen und im Endergebnis in der Abstimmung sowieso nochmal ganz breit. Außerdem, was immer frei bleibt, das soll man auch nochmal sagen, ist der Punkt, dass der Gedenkraum, der ist im Eintritt, bleibt frei. Also das heißt, wenn man nur in den Gedenkraum gehen will, wo die Namen derjenigen, die aus Freiburg ermordet worden sind vom NS-Regime, dann kann man da auch rein. Das muss man immer noch dazu sagen.
Eine lange Liste von Namen, die auch immer wieder erweitert werden.
dazu erweitert wird. Nochmal zur Begründung. Auch dieser Maßnahme wurde ja gesagt, das brauchen wir, um auf Dauer zu stellen, zum Beispiel die personelle Ausstattung. Fakt ist, es läuft bis zum März, Ende März, ein Zusatzantrag aus Landesmitteln, das zu finanzieren, eine Personalstelle für Erforschung von Zusammenhängen und auch Recherche nach Personen etc. Das soll, ob das was wird, das ist ja mal noch eine ganz andere Frage. Also das heißt, wenn man sich die Besucherstrukturen, es waren ja erstaunlicherweise 600.000 oder sowas in der Größenordnung, haben das NS-Doku-Zentrum seit Öffnung in 25 besucht, ist angesichts der Besucherstrukturen schon sehr fraglich. Und die Frage, die auch ist, dass zum Beispiel die Führungen, die dort gemacht werden, ja fast alle ehrenamtlich kostenfrei von Leuten gemacht werden aus dem Förderverein. Auch diese Frage fand ich nicht angemessen gewürdigt an den Punkten. Wurde zwar verbal gesagt, das finden sie alle toll, dass das so gemacht wird, aber ob das nicht tatsächlich auch in der Stabilität und in der Wirksamkeit dieses NS-Zentrums in Bezug auf die Außenwirkung nicht sicherlich zu stabilisieren wäre und dass es eher kontraproduktiv ist mit den Erhebungen von Eindrücken. Diese Debatte wurde nicht mehr weitergeführt. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Positionen dazu, aber man hat sich an dem orientiert, was realistischerweise eine Mehrheit im Rat gefunden hat.
Abschließend, weil ich es kurz angesprochen hatte, dann noch drei Sätze zum Ganter-Areal. Läuft da alles, was die Planung angeht, in eine gute Richtung mit viel bezahlbarem Wohnraum? ein Vorzeigeprojekt?
Das weiß ich nicht, ob das ein Vorzeigeprojekt wird. Auf jeden Fall hat der Baubürgermeister nacharbeiten lassen und hat gesagt, das, was viele gesagt haben, nicht einmal die gegenwärtige kulturelle Nutzung wird überhaupt einbezogen in die Planung für das künftige Nutzung. Das hat er also praktisch in den Auslobungstext wohl jetzt mit hineingenommen und das Preisgericht und die Bestellung der gemeinderätlichen Mitglieder, das war der beschließende Teil da drin. Das wird dann auf der Basis auch dieser Ausschreibung kommen. Nein, das ist ja so, 20% hat Artemis ausgehandelt, wird ihr Anteil nur sein, der sozial gefördert ist, den sie abtreten an die Stadt und die FSB dann machen kann. Die will wiederum Betonmassivbauweise machen da drin, obwohl es gar nicht sehr nötig ist, ob es könnte genauso gut, was sie sonst ja immer jetzt macht, Hybridbauweise, nur die Fundamente und dann Holzbauweise. All das wäre durchaus möglich, aber ja, also schauen wir mal. Das wird ja jetzt ein Prozess sein, der wird die nächsten zwei Jahre uns erstmal beschäftigen und dann, bevor es dann weitergeht, in dem Weiterbau auf dem jetzigen noch Brauerei genutzten Gelände. Das werden wir dann da sehen. Ich glaube, das wird nicht so werden. Aber gut.
Wir werden es weiter verfolgen.
Genau.
Und damit geht der Gemeinderat in die Sommerpause. Und das war mein Kollege Michael mit einigen Worten zu der letzten Sitzung des Freiburger Gemeinderats.
Im Übrigen wurde auch noch die jetzige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag verabschiedet, Viviane Sick. Und natürlich, der Oberbürgermeister, sollte man nicht vergessen zu erwähnen, hat jetzt seine Verpflichtung abgegeben für die nächsten zwei Jahre. Da war ein interessanter Punkt nochmal da drin, dass betrieben wird seitens des Bürgeramtes, wo ich noch keine Meinung zu gebildet habe, die Frage der Verbindung oder der Zusammenschluss des Haupt- und Personalamtes mit dem DIGIT. Also dem Amt, das so viele Erforschung von Datenkommunikation macht, inklusive dieses Secure-Programms da in der Innenstadt etc. Crowd-Control und sowas halt alles. Das ist interessant, dass das offensichtlich als ein Projekt der Zukunft seitens des Oberbürgermeisters in seiner Rede zur Annahme oder zur Verpflichtung gesagt wurde.
Die letzte Sitzung des Freiburger Gemeinderats vor der Sommerpause. Das war ein Bericht unseres Gemeinderatskorrespondenten Michael. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 31. Juli 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna noch mit einem Hinweis. Am Montag könnt ihr nochmal ein Infomagazin hören und dann gibt es ein Ferienprogramm, unter anderem mit dem Podcast Kipppunkt Ost, den ihr dann um 18 Uhr jeweils hören könnt. Nur dienstags gibt's wie gewohnt Fokus Kultur und auch die Morgens- und Mittagssendungen sind reduziert. Morgens gibt's Musik, das Mittagsmagazin läuft im August immer mittwochs und freitags. Habt auch ihr einen guten Sommer.